Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten und ich freue mich, heute mit Christian Schneider und Willi Ogier über den Zustand der Gesundheitswirtschaft, im Speziellen der Spitäler, zu sprechen. Christian Schneider ist Spitaldirektor des Spitalzentrums Biel und Vizepräsident des Nationalen Spitzenverbands der öffentlichen und privaten Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen H+, die Spitäler der Schweiz. Dr. Willi Ogier ist einer der hierzulande führenden Gesundheitsökonomen und Geschäftsführer der Dr. Willi Ogier Gesundheitsökonomische Beratungen. Herr Schneider, Herr Ogier, herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
Herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen, ja.
Legen wir gerade los. Wir reden heute über den Gesundheitszustand des Gesundheitswesens in der Schweiz. Wie lautet Ihre Diagnose in einem Satz? Wie steht es um den Gesundheitszustand? Herr Ogier.
Ich würde sagen, dass es nicht so gut ist, wie wir oft in der Öffentlichkeit sagen, aber dass es auch nicht so schlecht ist, wie bestimmte Nörgler uns weismachen wollen.
Herr Schneider.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen schauen, wer es sagt. Die Patienten scheinen doch immer noch zufrieden zu sein. Wenn ich jetzt meine Branche nehme, dann sind wir unzufrieden. Zumindest tragen wir das im Moment sehr heraus. Und bei der Politik bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob sie genau wissen, in welchem Zustand das Gesundheitswesen im Moment ist.
Das klingt etwas unbestimmter. Also auf der einen Seite nicht schlecht, aber auch nicht so gut, wie wir es uns eigentlich wünschen würden. Lassen Sie uns diesen Zustand weiter vertiefen, bevor wir dann eben spezifischer auf die Spitäler als Teil der Gesundheitswirtschaft zu sprechen kommen. Einleitend vielleicht dazu ein paar Worte. Im Vergleich zu anderen Ländern verfügen wir über eine qualitativ überdurchschnittlich hochstehende Gesundheitsversorgung. Die Lebenserwartung ist eine der höchsten der Welt. 86% der Männer und 84% der Frauen schätzen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein, heißt es in der aktuellen Taschenstatistik Gesundheit des Bundesamtes für Statistik. Demgegenüber stehen die Gesundheitsausgaben. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich erwartet in diesem Jahr Gesundheitsausgaben in Höhe von 95,3 Milliarden Franken. Das sind pro Kopf mehr als 10.500 Franken pro Person und Jahr oder 885 Franken pro Monat. Nach Leistungen steigen die Kosten vor allem in den Bereichen Prävention, Rehabilitation und Verwaltung. Wie stark müssen uns die Kosten besorgen, Herr Schneider?
Ich glaube, wir müssen uns dann über die Kosten Gedanken machen, wenn der sogenannte Return of Investment, was sich ja bei der Bevölkerung zum Beispiel, bei der arbeitnehmenden Bevölkerung gut messen kann. Wie schnell bringe ich Menschen wieder in das Arbeitsumfeld zurück? Sprich, da reden wir von Produktivität der Gesamtgesellschaft. Wenn wir dort nicht mehr im Verhältnis sind, dann müssten wir uns ernsthaft über die Kosten Gedanken machen.
Herr Ogier.
Aus gesundheitsökonomischer Sicht stehen Kosten immer im Zusammenhang mit einem bestimmten Effekt. Und zuerst einmal ist zu sagen, wenn Sie über Lebenserwartung sprechen, ist die Frage, wie viel trägt das Gesundheitswesen überhaupt dazu bei? Und wir wissen, dass das Gesundheitswesen höchstens einen Drittel erklären kann davon. Also wenn wir über Gesundheitswesen sprechen, dann meine ich vor allem Spitalwesen, ärztliche, pflegerische, therapeutische Versorgung. Ein Drittel sind soziale Verhältnisse. Das ist ganz wichtig. Also beispielsweise, ob man in einer lärmigen Umgebung aufwächst, wie es um den Bildungsstand auch steht. Soziale Aspekte sind ein Aspekt. Dann ist ein wichtiger weiterer Teil individuelles Verhalten. Und der letzte Teil, von dem wir wahrscheinlich auch in den Wissenschaften zu wenig wissen, ist genetische Prädisposition. Wahrscheinlich unterschätzen wir diesen Aspekt heute nach wie vor. Und wenn wir das Beispiel Lebenserwartung nehmen, dann ist es richtig, dass die Schweiz im Verhältnis zu anderen Ländern eine hohe Lebenserwartung hat. Aber ich habe mir jetzt gerade auch in Vorbereitung auf diesen Podcast die Zahlen zu Dänemark angeschaut. Und da sieht man sehr deutlich, dass die Dänen deutlich weniger Geld im Prozent des Bruttoinlandprodukts ausgeben. und dass vor allem wir die höhere Lebenserwartung eben nicht in gesunden Lebensjahren haben, sondern vor allem in kränkeren Lebensjahren. Und gesundheitsökonomisch ist natürlich vor allem die Frage, wie viele Jahre schaffen wir nach 65, also nach dem Pensionierungsalter, noch in gesunden Lebensjahren viel höher zu gewichten. Und da haben wir tatsächlich im Verhältnis zu den eingesetzten Geldern Verbesserungsbedarf.
Würde das heißen, dass wir mehr in die Prävention investieren müssen, obwohl uns die Daten ja heute zeigen, dass da die Kosten eben heute auch schon ansteigen? Herr Schneider, Herr Ogé?
Das ist ja die sehr, sehr lange Diskussion, die wir im Gesundheitswesen führen. Das ist ja nicht Teil der, also die Prävention ist ja nicht vorgesehen, dass sie finanziert wird über das KVG. Und Prävention machen wir ja, um Krankheit oder Unfall zu verhindern und somit auch Zusatzkosten oder potenziell höhere Kosten zu verhindern. Das heißt, wenn wir heute mehr in Prävention investieren, dann machen wir das ja in der Hoffnung, dass wir gewisse Ausgaben in späteren Jahren nicht oder verspätet haben werden. Von dem her kann man nicht einfach sagen, jetzt weil wir höhere Kosten in der Prävention haben, fördern wir das, was Herr Osche gesagt hat, eine gewisse Form von Ineffizienz oder investieren in die falschen, in den falschen Bereich. Das wäre jetzt ein Kurzschluss, den wir nicht machen dürfen.
Es wäre auch wichtig zu definieren, von welcher Prävention wir sprechen. In einer älter werdenden Gesellschaft, und das gilt nicht nur für die Schweiz, das gilt für alle westeuropäischen Staaten, ist beispielsweise die Sekundärprävention ein ganz wichtiger Faktor, also beispielsweise eben auch, wenn ich eine Erkrankung habe, häufig eine chronische Erkrankung habe, wie schaffen wir es eben mit guter Versorgung, mit guter Betreuung, mit Sekundärprävention auch die Leute gut eingestellt, möglichst vor unnötigen Entgleisungen, sei das bei Diabetes, sei das bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen eben vor Spitalaufenthalten zu bewahren. Und da machen wir heute sicher zu wenig.
Und dann kommen wir wahrscheinlich später auch noch auf die Eigenverantwortung zu sprechen. Aber das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, wir sind es ja gewohnt, international Spitzenplätze zu belegen. Und nun landet das Schweizer Gesundheitswesen in einem internationalen Vergleich nur auf Rang 9 von 11. Durchgeführt wurde die Studie vom Commonwealth Fund. Das ist eine Stiftung in den USA, deren Ziel es eben gerade ist, leistungsstarke Gesundheitswesen zu fördern. Und verglichen wurden in der Studie insgesamt 71 Indikatoren in 5 Bereichen. Also wir haben wirklich mit einem komplexen Themenfeld hier zu tun. Das sind die 5 Bereiche. Erstens der Zugang zur Versorgung, zweitens die Versorgungsprozesse, drittens die Verwaltungseffizienz, viertens die Gerechtigkeit und fünftens die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung. Besonders schlechte Noten haben wir in den Versorgungsprozessen, der Verwaltungseffizienz und dem Zugang zur Versorgung bekommen. Sie beide verfolgen das gesundheitswirtschaftliche Gestehen natürlich ganz nah live mit. Herr Schneider, Sie als Teilnehmender, Herr Ogé, Sie vielleicht mehr als Beobachtender. Sind wir hier in der Schweiz Opfer von Reformstau oder wurde zu viel respektive falsch reformiert oder reguliert? Wo ist der Hund begraben? Dass wir da in der Studie zumindest nicht mithalten können.
Also ich würde zuerst einmal Ihre Anfangsprämisse in Frage stellen wollen. Und zwar deswegen, weil vor 30 Jahren schon, als ich die ersten Kurse für Assistenz- und Oberärztinnen und Oberärzte gegeben habe, habe ich immer wieder anhand internationaler Daten darauf hingewiesen, dass wir nicht überall top sind. Also wenn beispielsweise im Vergleich zu Schweden war unsere Mütter- und Kindersterblichkeit damals schon schlechter. Und ich habe dann immer die Frage gestellt, hat das damit zu tun, dass wir eben im Vergleich zu Schweden zu viele Spitäler haben, die zu niedrige Geburtenanzahlen haben beispielsweise und deswegen auch mit den Komplikationen nicht umgehen können. Ich will das nicht beantworten, aber ich möchte nur darauf hinweisen, es ist nicht so, dass wir einfach früher überall gut waren. Das Zweite ist, dass man solche Studien auch sehr differenziert anschauen muss. Wenn gesagt wird Zugang, dann würde ich schon sagen wollen, im Bereich Zugang sind wir in der Schweiz in einem sehr gut in Europa. Und das ist, wir haben einen direkten Zugang zum Spezialarzt oder zur Spezialärztin in der ambulanten Versorgung, die sehr viele Länder nicht haben, indem sie nämlich immer über einen Gatekeeper, also in der Regel über einen Hausarzt müssen. Sie kommen auch nicht ins Spital ohne Zuweisung, natürlich vom Notfall abgenommen. Also hier ist der Zugang sehr gut, außer man entscheidet sich freiwillig im Rahmen eines besonderen Versicherungsmodells gegen eine Prämienreduktion darauf zu verzichten. Das ist ein Qualitätslabel. Das andere, wo wir sicher schlechter geworden sind, ist beispielsweise im Zugang zu neuen innovativen Krebsmedikamenten. Unlängst ist gerade eine Statistik erschienen, wo wir sehen müssen, dass bei neuen Krebsmedikamenten beispielsweise die Schweiz viel weniger Zulassungen hat als beispielsweise Deutschland, und Deutschland ist jetzt nun wirklich nicht Best Practice in Europa. Das muss uns zu denken geben.
Bleiben wir trotzdem noch ein bisschen bei den Pain Points. Also ich denke, es ist eine beruhigende Botschaft, dass wir nicht in allen Bereichen so schlecht unterwegs sind, wie wir es auch manchmal lesen, wenn ich jetzt Ihnen folge und wenn ich Sie interpretieren darf. Aber ich würde gerne noch ein bisschen bei den Pain Points bleiben, weil wir haben, glaube ich, schon Hausaufgaben zu machen und zu erledigen. Und man streitet sich ja immer ein bisschen darum, ist es beim Staat, ist es beim Markt? Wir sind ja hier in der Gesundheitswirtschaft auch zwitterlich unterwegs, wenn man das so sagen möchte. Wo steht denn ganz akuter Bedarf für Verbesserungen an, Herr Schneider? Wenn wir jetzt sagen müssen, doch, wir wollen wirklich Spitzenklasse sein, wo ist die Not am größten?
Wir sind ja Spitzenklasse in den investierten Geldern in Gesundheit, haben Sie ja vorhin schön dargestellt, über 10.000 Franken. Und es ist doch eigentlich die Frage, wie effizient setzen wir diese 10.000 Franken ein? Und genau dort kommen wir auf, glaube ich, auf den eigentlichen Painpoint. Und da muss ich Ihnen sagen, die Liste ist eben sehr lang. Es sind viele kleine Dinge, die zusammengekommen sind in den letzten Jahren nach der letzten großen KVG-Revision mit einigen sehr guten Ideen, die aber dann gehapert haben in der Umsetzung, wo auch gewisse Regeln kantonal, regional nicht angewendet wurden, wo Grundideen waren über, wie definiert sich denn zum Beispiel der freie, in Anführungsstrichen freie Markt im Angebot. Und so sind wir heute, glaube ich, an dem Punkt, dass wir ganz konkret zum Beispiel, und seit Jahren reden wir darüber, in der Ambulantisierung unserer Leistungen, die Spitäler anbieten, weit, weit hinten liegen, weil wir, ich muss natürlich jetzt erstmal bei mir selber bleiben, entweder die fehlenden Infrastrukturen haben, nehmen wir die ambulanten OP-Zentren, die sich jetzt so langsam mal entwickeln, aber die auch gar nicht voll sind, weil keiner das Interesse hat, dort seine Leistung zu erbringen, weil schlecht bezahlt. Und dort haben wir Anreize, die für die Leistungserbringer im Moment noch so gesetzt sind, dass wir gewisse Entwicklungen, die ich nicht mal mehr als innovativ bezeichnen würde, die würde ich eher als Best Practice bezeichnen, dass wir die nicht haben umsetzen können in der Schweiz. Und jetzt sage ich es mal ganz böse, und das darf ich, weil ich aus dem Deutschen, ich habe im deutschen Gesundheitswesen nie gearbeitet, aber ich habe dort gelebt, dann sage ich, wir haben ein Problem, wir haben so viel Geld im System, dass wir es uns leisten können, gewisse Dinge immer noch nicht zu machen. Und ich hoffe natürlich, die aktuelle Diskussion über die Kosten, dass wir jetzt die richtigen Schritte machen in der richtigen Zeit. Aber wie gesagt, dort, ich glaube, das Geld ist ein Teil des Problems.
Ja, das ist interessant, weil wenn man eben in die Zahlen einsteigt, dann bleibt man irgendwie vor diesem 2012 hängen. Also das heißt, das Problem ist eigentlich schon seit längerem erkannt. Wir haben die finanziellen Mittel dazu, aber wir kommen irgendwie nicht vorwärts.
Aber das hat also strukturelle Gründe, oder? Also man muss schon auch sagen, die Schweiz ist ein relativ kleines Land in Europa und es zeichnet sich dadurch aus, dass wir vier verschiedene Sprachen haben. Das heißt, Sie haben a priori in der Schweiz schon einmal einen Nachteil, weil Sie nicht über große Versorgungsräume verfügen, wo Sie Synergien so einfach nutzen können. Also Sie müssen alles drei- oder viermal übersetzen. Sie haben natürlich durch das einen extremen Kantönligeist, der ein Teil des Problems ist. Man könnte da sicher mehr zusammenarbeiten. Aber das Tessin, um ein Beispiel zu nehmen, als italienische Versorgungsregion ist eigentlich weit unter den Einzugsgebieten, die vernünftig wäre, wenn man Gesundheitsversorgungsplanung machen würde. Heute sagt man, das ist 1,5 bis 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das heißt, wir haben die Ausgangslage, die wir haben. Das ist das eine. Das andere ist, das rechtfertigt natürlich nicht, dass wir in diesen Bereichen, und Herr Schneider, und da muss man ihn wirklich loben dafür, weil viele Spitaldirektorinnen und Spitaldirektoren anerkennen das bis heute noch nicht, oder? Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Wir sind im ambulanten Bereich sehr schlecht unterwegs. Wenn wir gezielte Wahleingriffe anschauen, dann sehen wir, dass wir beispielsweise bei Leistenbrüchen weit hinter dem sind, was nordeuropäische Staaten machen. Ich habe gerade jetzt im Sommer die Orthopädie in Spanien intensiver angeschaut, wenn man sieht, wie viele ambulante Knieoperationen gemacht werden, und zwar von Implantaten, dann sind wir weit weg davon, und Spanien ist auch wieder nicht Best Practice. Also da könnte man sehr viel machen. Aber warum wird es nicht gemacht? Also, weil die Anreize falsch sind.
Aber wer ist Mann? Bleiben wir beim Mann. Weil wir hören ja immer gerne, weil wenn wir Mann hören, dann weiß man nie so genau, wer denn die Verantwortung dafür hat. Und meine Frage war ja, ist es der Markt? Ist es die Politik? Wo hängt der Motor? Wer ist
Politikversagen. Es ist Politikversagen. Sie können von einem Spital nicht erwarten, dass es, um bei diesem Knieimplantat-Operationsbeispiel zu bleiben, dass es auf ambulant umstellt, wenn Sie damit Geld drauflegen und wenn Sie dann auch noch bei den Zusatzversicherten keine Zusatzversicherung mehr in Rechnung stellen können. In der Landwirtschaft würde man sagen, so wie man die Körner ausstreut, so laufen die Hühner hinterher. Das heißt, wir brauchen andere Rahmenbedingungen von der Politik und wir müssen den Spitälern und auch den anderen Akteuren die Zeit geben, um diese Transformation zu machen. Das Hauptproblem sind aber die Kantone, die das nicht wollen, weil sie auch Spitaleigentümer sind und immer natürlich die Regierungsräte wiedergewählt werden wollen und nicht Spitalstrukturen abbauen.
Kommen wir später noch darauf zu sprechen. Vielen Dank, Herr Ogier. Sie haben jetzt die Politik ins Zentrum gerückt. Ich gucke jetzt auf Sie, Herr Schneider. Ich habe gelesen, dass Sie sind eigentlich Experte im Häuserrenovieren. Und das eben nicht nur in Ihren eigenen Häusern, sondern Sie haben ja in dem Sinne, im schönen übertragenen Sinne, eben auch Spitäler renoviert. Von daher würde das vielleicht ein bisschen dem widersprechen, was Herr Ogier gesagt hat. Ist es ein Politikversagen oder ein reines? Weil Sie zeigen ja eigentlich in Ihrer Renovationsarbeit, dass in Eigenregie schon auch eine ganze Menge drin liegt.
Ja. Das ist so, aber ich glaube, ich darf mich glücklich schätzen, dass ich ein paar Rahmenbedingungen getroffen habe, die es möglich gemacht haben, dass meine Kolleginnen und Kollegen in den beiden Spitälern, die ich bis jetzt geführt habe, auch die Möglichkeit bekommen konnten, sich wirklich weiterzuentwickeln. Ich nehme Ihnen das Beispiel Biel, das ist das aktuelle und glaube ich im Moment auch von vielen beobachtete. Wir haben uns entschieden, dass wir zum Beispiel sämtliche ambulanten Prozesse so weit wie möglich aus den Gebäuden des Spitals herausnehmen und über mehrere hundert Meter verschieben. Also sprich wirklich eine wirkliche Distanz herzustellen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben die gleiche Überlegung gemacht wie jede andere Produktionsfirma. Gesagt haben, wenn wir verschiedene Prozesse praktisch in den gleichen Räumlichkeiten machen, das kann nicht effizient sein. Da tut der eine Prozess den anderen Prozess in irgendeiner Form stören. Also Sie möchten jetzt Sprechstunde machen, dort haben Sie alle halbe Stunde einen Patient und dann bekommen Sie ein Telefon aus dem OP, weil irgendetwas nicht ging. Sie müssen die Weiterbildung machen, Sie haben noch sonstige Besprechungen mit der Pflegeleitung und so weiter. Das heißt, Sie haben einen gewissen Grad an Nichtproduktivität, der nicht abzurechnen ist. Und wir haben gesagt, also wir wollen überall so große Pflege- und Ärzteteams haben, dass wir einen Teil dessen am Bahnhof machen können. Das war dann der zweite Punkt, sagen Access, also Zugang. Wir haben 5 Zuglinien, 14 Buslinien, Parkplatz, Velo, alles. Dann wir können dort auch langfristigen Zugang sichern. Und was sehen wir ist, dass wir praktisch in allen Bereichen kostendeckend arbeiten können. Nicht so kostendeckend, dass wir die Investition abschreiben können. Da haben wir noch ein kleines Loch. Wir glauben aber, dass das trotz allem der richtige Schritt ist, weil wir schon weniger Geld verdienen wie vorher, als wir es im Krankenhaus gemacht haben. Wir haben eigentlich schon einen indirekt positiven Business Case dort. und sehen dann zudem auch noch die Freude der Mitarbeiter, die ungestört sich um Patienten kümmern können. Das war nämlich das, war die Grundidee, als sie ins Studium gegangen sind, als sie Medizin studiert haben. Also wir haben verschiedene Aspekte, die wir jetzt umsetzen. Wir sind argwöhnig angeschaut worden. Wir haben gesagt, wie könnt ihr in Ambulantisierung investieren, wenn wir doch schon immer sagen, wir sind unterfinanziert. Und wenn wir die Geschwindigkeit der Politik anschauen, ich sage das jetzt mal ohne Vorwurf, es ist halt so, und die Geschwindigkeit der Reformmöglichkeiten, die genutzt werden, dann kann ich nicht mehr warten. Ja, also das heißt, man hat schon immer Möglichkeiten. Wir bauen auch ein neues Krankenhaus, wird ja im Moment sehr kritisch angeschaut.
Also das heißt, Sie können dann nicht mehr warten, weil dann würden Sie tatsächlich in Exodus laufen.
Genau, weil ich ja noch mehr Geld verliere. Oder ich fange an, selektiv zu werden und sagen, ich biete gewisse Leistungen nicht mehr an, ich bilde die Fachspezialisten nicht mehr aus, weil eben durch die Ineffizienz wir so viel Geld verlieren. Wir bauen noch ein neues Krankenhaus und wir haben uns auch entschieden, dort die Ambulantisierung eigentlich vorzudenken. Wir werden nicht ein einziges Bett mehr bauen, eher weniger, weil wir natürlich auch möchten, dass die neue Infrastruktur am Bahnhof in Biel natürlich dort zukünftig Patienten versorgt werden, die vielleicht heute noch bei mir ein Bett belegen über mehrere Tage. Also versuchen das jetzt auch vorzudenken und dort eben gewisse Effizienzen rauszuholen. Das können Sie machen in einem Kanton, wo Sie einen Regierungsrat haben, der Sie auch darin unterstützt, der Ihnen die Möglichkeit gibt und sagt, jawohl, durch deine Investition hast du vielleicht ein bisschen hohe Abschreibung, aber volkswirtschaftlich weiß ich, gehst du in die richtige Richtung. Und betriebswirtschaftlich schau trotzdem, dass du nicht zu viel Verlust machst und dass es geht. Und ich muss sagen, wir sind auf sehr gutem Weg. Wir sind darauf, die Verluste loszuwerden. Ob wir jetzt wahnsinnig viel Geld verdienen, wie es verlangt wird mit 10%, das wage ich noch zu zweifeln. Aber ich bin mir sicher, dass wir langfristig ein erfolgreiches Unternehmen sein werden, wo gute Arbeit und qualitativ hohe Arbeit leistet, ja.
Wir sind eigentlich schon mitten im zweiten Thema drin, eben im Akutzustand Spitallandschaft Schweiz. Ich möchte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch noch ein bisschen Rahmen geben, um dann weiter in die Diskussion mit Ihnen darüber einzusteigen. Weil ich glaube, das, was wir alle beobachten durften, war ja, dass es unglaublich viele Negativschlagzeilen gab in diesem Jahr. Letztes Jahr, glaube ich, schon begonnen, besonders eben im Zusammenhang mit den Spitälern. Verfolgt man die Schlagzeilen, dann liest man eins nach dem anderen, ruft eben nach finanzieller Unterstützung durch den Staat. Da gibt's auch wieder Studien dazu. Das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers hält in einer aktuellen Studie fest, dass die meisten Spitäler, und das hat mich wirklich verwundert, eben seit 2012, seither sind doch mehr als ein Jahrzehnt ins Land gegangen, kein finanziell nachhaltiges Ergebnis erreicht hat. Und da sind zu geringe Eigenkapitalquoten, die bemängelt werden. Die Margen stimmen nicht, Liquiditätsgrade auch nicht. Das sind so die Ursachen, die genannt werden für die ausgerufene Alarmstufe Rot. Und das sind natürlich Zukunftsthemen, die angegangen werden, die die Beratungsfirma KPMG adressiert hat, nämlich die Finanzierungsthemen, Strategiethemen und was ja jetzt noch zusätzlich hinzukommt. Digitalisierung und Technologieeinsatz, wo wahrscheinlich auch eine ganze Menge Investitionen nötig sind. Das sind so die Brennpunkte, mit denen sich die Spitallandschaft, die Spitalbranche zu beschäftigen hat. Herr Ogier, Sie haben in einem Interview mit dem Tagesanzeiger, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir erinnern uns natürlich noch alle sehr gut daran, es war nämlich zu Zeiten der Pandemie, haben Sie schon angekündigt, dass wir nach der Krise ganz anders über Spitalschließungen reden werden. Ist das die Lösung?
Also vielleicht zu Ihrer Präambel noch einmal, man muss vorsichtig sein, Dinge, die Beratungsgesellschaften formulieren, zum Maßstab zu nehmen, weil das Businessmodell von Beratungsgesellschaften ist, Probleme hochzufahren, damit Handlungsbedarf entsteht, damit verdienen sie Geld.
Das beruhigt mich, dass Sie jetzt das alles ein bisschen runtertemperieren.
Das Zweite ist tatsächlich, hat die Pandemie etwas gezeigt. Wir sind relativ schlecht im Reagieren. Und es gibt den Begriff der sogenannten fluiden Spitäler. Das heißt, wir haben ja in der Schweiz sehr viele auch gebirgige Regionen, wo insbesondere im Winter das Thema Versorgung und Zugang ein völlig anderes ist als im Sommer. Und wenn man mit Konzepten kommt aus dem letzten Jahrhundert, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, entweder ist eine Institution stationär, das heißt, man hat Betten, ist auf der Spitalliste, die Patientinnen und Patienten bleiben über Nacht, oder man ist nur ambulant tätig und deswegen eben rechtlich kein Spital mehr, dann führt das eigentlich in die Irre. Was wir brauchen, und das wollte ich ein bisschen in diesem Interview auch zum Ausdruck bringen, ist eben viel mehr Flexibilität in den Konzepten, dass wir auch Kleinstinstitutionen haben, dort, wo es angebracht ist, die an einem Tag ein Spital sein dürfen, weil sie zwei oder drei Personen eben beispielsweise wegen medizinischen Entgleisungen über Nacht behalten müssen und am anderen Tag halt ein ambulantes Zentrum sind. Wenn ich jetzt so in letzter Zeit die Äußerungen einzelner Gesundheitsdirektoren anschaue, habe ich das Gefühl, dass leider, und ich rede jetzt nicht vom Herrn Schneider erwähnten Berner Gesundheitsdirektor, aber habe ich von anderen leider das Gefühl, dass sie die Pandemie missbrauchen, um Strukturerhaltung zu betreiben. Und das wäre nun wirklich das Falsche, weil wir müssen uns bewusst werden, die Herausforderungen in einer älter werdenden Gesellschaft sind völlig andere. Wir brauchen völlig neue Versorgungskonzepte. Und das bedeutet beispielsweise auch innerhalb der Spitäler, die Medizin bekommt einen viel höheren Stellenwert. Krebsmedizin beispielsweise bekommt einen deutlich höheren Stellenwert. Neurologie, Kardiologie wird weiterhin stark bleiben. Aber auch die Nachsorge, also beispielsweise die Rehabilitation, nach einem Schlaganfall, nach auch größeren Operationen, beispielsweise der Tumorchirurgie, werden eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und wenn wir das nicht ausbauen, auch die Spitex nicht ausbauen, dann können wir eigentlich diese überteuerten Strukturen, die nicht mehr zeitgemäß sind, nicht transformieren und eben nicht so schlank halten, wie es eben Christian Schneider vorher formuliert hat.
Aber nicht mehr zeitgemäße Strukturen umzustoßen, ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe. Das bekommt ja, also wir sind eh miteinander verstrickt, also Politik und Gesundheitswirtschaft sind miteinander verstrickt. Und das ist ja wirklich eine gröbere Geschichte. Sie sagen, da ist Strukturerhalt irgendwie mit im Spiel. Aber ich komme jetzt noch auf ein anderes Thema, weil, und da adressiere ich an Sie, Herr Schneider, Sie und einige Ihrer Kollegen haben sich natürlich zurzeit stark gemacht in der aktuell laufenden Debatte und immer wieder auch mögliche Lösungen in den Diskurs gegeben. Sie setzen die auch selber um. Was wir aber ein bisschen vermissen, Sie sind ja Vizepräsident vom Nationalen Verband H+, die Spitäler der Schweiz. Wir vermissen eine konsolidierte Stimme der Spitäler, weil ich denke, die verschiedenen Spitäler an sich haben eine andere Herkunft, haben eine andere Bedeutung. Wo steht denn die Branche da, wenn jetzt Herr Oji sagt, wir brauchen wirklich ein Umdenken, das muss in Zukunft anders laufen und da sind ja eigentlich Sie und Ihre Kolleginnen die Experten, die da vorpreschen sollten. Sie kennen Ihr Business.
Ich gebe Ihnen teilweise recht. Wir sind auch an dem Punkt, im Branchenverband uns jetzt zu Themen zu äußern, die nicht in unserem Kompetenzbereich liegen, weil wir merken, dass der die Kompetenz hat, möglicherweise auch nicht mehr die Ideen hat. Und ich sage Ihnen das wirklich aus ganzem Herzen und ehrlich. Ich war bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Berlin. Und wenn Sie in Deutschland die Reformen anschauen, dort gibt es eine Person, die jetzt einfach alle Reformen pusht. Der Gesundheitsminister Lauterbach. Und ich kann Ihnen sagen, der fragt die deutsche Krankenhausgesellschaft gar nicht mehr. Die werden auch nicht konsultiert, wenn er eine Reform macht. Also völlig marginalisiert, der Leistungserbringer wird marginalisiert. Und ich habe mir das dann lange überlegt, warum, und das hat damit zu tun, und da sind Sie ein bisschen Opfer, ist, wenn Sie die Rahmenbedingungen nicht verändern, die ganze Gesellschaft sich aber verändert und Sie können eben die Innovation fast gar nicht reinbringen, weil Sie haben ein Abrechnungssystem, wo nicht zulässt, wie zum Beispiel eine Ambulantisierung. Oder in Deutschland durften Spitäler lange, lange Zeit keine ambulanten Leistungen erbringen. Daraus sind dann diese medizinischen Versorgungszentren entstanden. Ja, dann fangen sie an, so wie man so schön sagt, zu klönen, sagen, ich brauche mehr Geld, ich brauche bessere Rahmendinge und so weiter. Und das kommt bei der Politik irgendwann schlecht an, sagen wenn die sagen immer nur, alles ist schlecht. Und deswegen ist es ein Zusammenspiel. Und ich möchte, und das haben wir auch im Branchenverband jetzt angeschaut, ich möchte dort rauskommen. Ich möchte, dass wir die sind, die die Ideen reinbringen. Wir möchten unseren Beitrag zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Spitalversorgungsplanung sprechen, das ist kantonale Kompetenz, möchten wir wirklich Partner sein, darüber zu sprechen, wo welche Leistungen angeboten werden können und wie wir gemeinsam in eine Versorgungsstruktur kommen, die effizient ist, die weiterhin wohnortsnah bleibt, dort, wo es nötig ist und die auch hilft, dass die verschiedenen Player im System, das Spital ist einfach nur teuer, wir sind nicht die, die alles machen, dass wir im Netzwerkgedanken tatsächlich eine Zusammenarbeitsform finden, die auch bis hin zu den Ausbildungskonzepten, um genügend Leute zu haben in Zukunft, dass wir dort besser zusammenarbeiten. Also sprich, wenn Sie Rahmenbedingungen nicht bekommen, dann, und das ist ein bisschen das Problem der Schweiz, weswegen wir von der Krise reden, ist, dass wir uns eigentlich, wir stecken relativ tief, wir sind in den Sumpf reingelaufen, wir hatten es bis zu den Fußknochen und Knöcheln und jetzt steht es uns weit über der Hüfte und jetzt sollten wir gucken, dass wir da wieder rauskommen.
Herr Schneider sagt jetzt ein bisschen sowas wie durchregieren, das täte gut, also ich überzeichne jetzt ein bisschen.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich muss Sie unterbrechen.
Die Politik
ist nicht gut.
Aber es braucht die Politik, es braucht die Rahmenbedingungen. Und Herr Ogier, Sie haben die Illusion in die Politik verloren. Deswegen möchte ich noch jetzt eben eine Runde drehen, weil Politik vielleicht eben da auch mehr Innovation leisten muss. Und wir haben ja da die Idee vom Nationalrat und Pflegefachmann Patrick Hessig. Er hat die ins Spiel gebracht und er hat natürlich diese Mehrfachrollen auf der politischen Ebene der Kantone gesehen und schlägt jetzt eben vor, in einer Motion die gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Grundlagen zu ändern, damit eben die Spitalplanung neu beim Bund in engerer Zusammenarbeit mit größtmöglicher Einflussnahme der Kantone durchgeführt wird. Das war ein politischer Paukenschlag. Das könnte eine Lösung oder eine Vorwärtsstrategie sein in der Zusammenarbeit mit den Experten und Expertinnen aus der Branche und der Politik. Welchen Impact messen Sie diesem Vorschlag bei?
Gar keinen. Und zwar einfach, weil der Ansatz schon falsch ist. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, seit ich jetzt das Gesundheitswesen ein bisschen überblicke. Und ich habe damals als junger Gesundheitsökonom die KVG-Abstimmung miterlebt, selber Podien geleitet, unter anderem eines mit der damaligen Bundesrätin Ruth Dreyfus. Und wir haben seither immer, wenn wir Defizite festgestellt haben, mit weiteren Regulierungen versucht zu antworten. Und das ist genau die falsche Antwort. Wir sollten mehr Wettbewerb wagen. Und zwar nicht aus ideologischen Gründen, sondern Wettbewerb als Instrument zulassen. Weil Wettbewerb ein gutes Instrument ist, Dinge auszuprobieren, zu versuchen. Und warum ist das im Gesundheitswesen und gerade in der Schweiz so wichtig? Weil die Halbwertszeit des medizinischen Wissens in der Schweiz unter 3 Jahren ist heute. Bei bestimmten Krebstherapien nach Aussagen von Pharmavertretern unter 100 Tagen. Der politische Regulierungsprozess geht aber in der Regel deutlich über 3 Jahre. Das heißt, schon die Hälfte der Annahmen stimmt nicht mehr, wenn das Gesetz im schnellsten Fall in Kraft tritt. Und dann kommt noch dazu, dass die Schweiz, ich habe es vorher gesagt, eines der Länder ist mit der größten kulturellen Vielfalt. 4 verschiedene Sprachregionen, einer der höchsten Ausländerinnen und Ausländeranteilen in Westeuropa. Und da wollen sie jetzt alles über den Zentralstaat, über einen Leisten hauen. Das wird nicht funktionieren und es wird auch deswegen nicht funktionieren, weil dort, wo der Bund heute schon die Kompetenzen hat, er sie nicht wahrnimmt. Ich gebe Ihnen 2 Beispiele ganz kurz. Der Bund sollte seit 1996 den Begriff der Rehabilitation definieren. Hat er bis heute nicht gemacht. Warum? Weil die Westschweiz ein ganz anderes Rehabilitationsverständnis hat als die Deutschschweiz und man sich politisch nicht entscheiden will. Und legendär ist die Aussage des ehemaligen Gesundheitsministers Pascal Couchepin im Zusammenhang mit der hochspezialisierten Medizin, dass er gesagt hat, er hätte keine Lust, das vom Bund her festzulegen, wenn die Kantone sich nicht einigen können. gefunden. Und ausgerechnet jetzt will man da dem Bund noch mehr Kompetenzen geben in noch komplexeren Fragestellungen.
Keine gute Lösung aus dem Parlament. Herr Schneider, Sie schütteln den Kopf zustimmend zu Herrn Ogier. Keine gute Lösung. Die Lösung wäre mehr Markt, wenn ich Herrn Ogier zuhöre, oder mehr Wettbewerb.
Das ist nicht das Gleiche.
Der Wettbewerb, genau, mehr Wettbewerb. Sie nicken, ja, mehr Wettbewerb.
Absolut unterstützend, jawohl.
Das heißt, die Spitäler gestalten den Wettbewerb mit Rückendeckung der Politik, die aber quasi in föderaler Hand bleibt.
Auf jeden Fall. Also erstmal, ich glaube, Nationalrat Hessig ist übrigens mit einer Idee gekommen, die kommt so ungefähr alle 4 Jahre auf den Tisch. Und ich glaube nicht, dass jemals ein Bundesrat oder eine Bundesrätin Lust hat, diese Arbeit zu machen. Diese heiße Kartoffel wird sicher hin und her geschoben, weil egal welcher Politiker, der ein Krankenhaus, ein Spital zumacht, das kann er nur im letzten Legislaturjahr machen, weil er einfach in großer Gefahr ist. Was nicht immer heißt, dass jeder dann auch abgewählt wird. Aber ich möchte nochmal auf dieses Spiel, was wir brauchen, zurückkommen. Wir müssen alle in eine Arbeitsweise kommen, wo wir Vorschläge bringen können, die wir dann aber gemeinsam in den verschiedenen Interessen des Staates, der Versicherung, der Leistungserbringer in eine Entwicklung reinkommen. Also es bringt nichts, wenn wir von Spital reden, reden wir ja eigentlich immer vom Bett. Das müssen wir auch noch so sagen. Spital, das Attribut eines Spitals ist das Bett. Eigentlich nicht das Ambulatorium.
Klassischerweise,
genau. Und wenn wir wollen, dass sich die Spitäler entwickeln, brauchen sie wiederum eine Rahmenbedingung. Eine Rahmenbedingung, wie wir sie jetzt in den nächsten 3 Jahren erwarten, ist EFAS. Praktisch eine Finanzierung, die zulässt, dass weder der eine noch der andere Finanzierer einen mehr oder weniger Anreiz hat, um Ambulantisierung stattfinden zu lassen. Also es ist ein Spiel miteinander und nicht einfach nur neue Rahmenbedingungen, sondern Entwicklungen zuzulassen. Ja. Und es ist ja immer im Sinne der Bevölkerung, es ist nicht im Sinne einer Versicherung, die sowieso eine Stiftung ist, es ist nicht im Sinne nur einfach des Staates, weil er weniger bezahlen will, weil er kann ja dann einfach die Steuern erhöhen, ist relativ einfach. Ja, das ist doch, so ist es ja. Und es ist auch nicht im Sinne jedes Spitals einfach so groß zu werden, dass er sich zum Schluss Unispital nennen darf, sondern wir wollen gute Arbeit machen, unsere pflegenden Therapeuten und Ärzte. Also von dem her, wir möchten mehr den Dialog, dass wir dort gute Ideen haben und nicht in einem im Moment ineffizienten System anzufangen. Wie können wir Effizienz messen im Sinne der Fallkosten, so wie wir jetzt im Moment in Arbeitsgruppen stecken, um zu scheiden, ist jetzt das 30. oder 20. oder 50. Perzentil die Aussage über die Effizienz. Da kümmern wir uns um das falsche Thema. Weil das Thema sind andere, sag mal, Umsetzung von Ideen. Ich rede da gar nicht von großen Reformen, sondern Umsetzung von Ideen, gemeinsam wie zum Beispiel mit den Versicherungen zu sagen, was können wir anders machen, dass wir der Bevölkerung effizienter Leistung erbringen können. Ich sage jetzt noch einen letzten Satz. Wir sind doch gezwungen, effizienter zu werden, weil wir werden 2030 mit einem Loch von 30.000 Pflegenden arbeiten müssen. Und da rede ich nicht nur von den Spitälern, Spitex, Altersheime, Rehabilitationszentren, alle betroffen. 2040 werden es dann 40.000 sein. Und wir sind mittlerweile noch älter geworden. Und Compression of Morbidity heißt, wir werden eine ältere Bevölkerung haben, die viel Krankheiten in den letzten Jahren haben wird, die viel verlangen wird von den Pflegenden und Ärzten. Also sollten wir doch jetzt beginnen, diese Modelle auszutesten, geschützte Rahmen herzustellen. Und ja, und in der Zwischenzeit haben wir die Krise der Finanzierung der Spitäler, damit die diese Entwicklung machen können. Und da müssen wir natürlich jetzt leider im Moment einfach mal nachschieben, damit wir überhaupt in den Prozess gehen können.
Ich höre hier am Tisch Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern. Ich habe aber auch im Hinterkopf, dass diese EFAS-Reform, und da spielen ja auch Interessen eine Rolle. Also das macht ja nicht die Politik alleine. Da hat es einfach 14 Jahre gebraucht, bis man zu einem Kompromiss kam, der jetzt dann hoffentlich bald entschieden ist. Herr Ogier, wie optimistisch sind Sie, dass das, was Herr Schneider beschrieben hat und was Sie auch vorschlagen, ganz kurz in einem vernünftigen Zeitraum, weil wir reden hier über 2030, das ist ja nicht mehr so weit weg. Wie realistisch ist das, dass da was Konstruktives bei rumkommt, ohne auf Qualität, Versorgungssicherheit etc. pp. Zu verzichten?
Also wenn wir über diese Reformen sprechen und im Grunde genommen geht es ja um zwei wesentliche Dinge. Veränderung der finanziellen Anreize, dass wir gleichrangige Spieße haben. Und der zweite Punkt, den ich anfügen würde, ist, Politik muss lernen, mit den Mikromanagement-Regulierungen aufzuhören und loszulassen. Und dann eben den Gestaltungsspielraum zuzulassen, dass wir unterschiedliche Finanzierungsmodelle lösen können. Also beispielsweise, wir haben heute, wenn wir das finanziell anschauen, gesundheitsökonomisch einen Anreiz, schlechte Implantate einzusetzen, weil dann die vielleicht nur 7 oder 8 Jahre statt 15 oder 20 Jahre halten, damit man es zweimal machen kann statt nur einmal. Dann kann man nämlich zweimal die Fallpauschale garnieren. Aus einer Versorgungsoptik ist das eine Katastrophe, vor allem in einer älter werdenden Gesellschaft. Wenn wir aber solche grundlegenden Veränderungen gestalten wollen, dann brauchen solche Transformationsprozesse mehrere Jahre Zeit. Und was wir dann nicht machen sollten, ist, in der jetzigen Situation noch mehr Geld in Beton zu investieren, weil wir mit Beton wieder Strukturen schaffen für die nächsten 30 Jahre. Und aus dem heraus ist es ganz wichtig, zuerst den Denkprozess in den Köpfen, den Druck etwas zu erhöhen, aber dann vor allem auch zu sagen, Politik muss loslassen und ihr Akteure müsst mehr auch miteinander zusammen machen können. Und da sind beispielsweise auch die Versicherer gefordert, oder? Die Versicherer haben mit ganz wenigen Ausnahmen abgesehen bis jetzt keine vernünftigen Produkte im Zusatzversicherungsbereich entwickelt für ambulante Behandlungen. Das könnten sie machen mit den Leistungserbringern. Und da muss man schon sagen, die Glaubwürdigkeit für mehr Wettbewerb hängt natürlich auch davon ab, ob die Akteure den Rahmen nutzen. Und da wäre schon auch mein Wunsch, dass sie den mehr nutzen.
Herr Schneider, Sie wollen vorwärts machen. Herr Ogier, Sie sind nicht wirklich optimistisch, dass diese Zusammenarbeit dann konstruktiv in nützlicher Frist
auch klappt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur nicht gesagt, dass es kurz geht.
Ja, wir haben Interessen im System. Und ich hätte jetzt wahnsinnig gerne noch mit Ihnen über die Rolle der Patientinnen und Patienten beziehungsweise Bürgerinnen und Bürger gesprochen. Leider fehlt uns die Zeit. Das heißt, ich muss Sie wahrscheinlich nochmal einladen, weil wir alle auch eine wichtige Rolle im System spielen. Wir haben alle als Bürgerinnen und Bürger auch Verantwortung dafür zu tragen, wie wir mit dem Angebot umgehen. Und darauf müssen wir jetzt heute leider verzichten. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich möchte Sie aber trotzdem noch fragen, was bedeutet Gesundheit für Sie? Und ich möchte wirklich nur einen Satz hören. Herr Ogier.
So lange wie möglich in guten Verhältnissen psychisch, physisch, mich bewegen zu können und ja, wenn es chronische Erkrankungen gibt, diese gut betreut, ohne mögliche Exorbitationen meistern zu können.
Herr Schneider.
Für mich hat Gesundheit zwei Bedeutungen. Das erste ist es, die persönliche, da bin ich bei Willi Ogier, die psychische und physische Selbstständigkeit so lang wie möglich und ein Wohlbefinden. Und das zweite, Gesundheit ist mein Arbeitsfeld und mit allen Themen, zum Teil auch Widrigkeiten, aber mit dem vielen Schönen und den vielen Möglichkeiten, die wir in dem System haben, ist es mein Job, der mir ganz viel Spaß macht.
Wunderbar. Ich wünsche Ihnen, Herrn Schneider, viel Erfolg bei der Umwälzung der Spitallandschaft in der Schweiz. Lassen Sie sich gut dabei beraten von solch ausgewiesenen Experten wie Willi Ogier, auf dass die Schweiz hier einen mutigen und innovativen und hoffentlich auch schnellen Schritt geht, ohne Einbußen in der Qualität der Versorgung, die Quadratur des Kreises vielleicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.